deinen Vortrag zu hören, damit zuerst einmal sehr allgemein, also allgemein verständlich Grundlagen, wo wahrscheinlich nicht jeder aussteigen wird. Beim letzten Teil kann ich keine Garantie übernehmen. Und das ist eher für die Techniker, für die Ingenieure und für die Naturwissenschaftler. Aber bei diesem Teil, glaube ich, wird es ganz toll werden. Und jetzt dürfen wir aber ganz herzlich begrüßen.
Ja, es sind zwei Teile. Der erste Teil sind die allgemeinen Grundlagen, das ist das, was ich jetzt erzähle, und dann spricht noch Kollege Kim, dann gibt es eine kleine Pause. Und beim zweiten Teil erzähle ich dann etwas über die Anwendungen. Dinge, die ich erzähle, finden Sie normalerweise alle auf meiner Internetpage. Inzwischen sind schon zwei davon. Die Internetseite an meiner Fachhochschule, das ist diese etwas längliche Adresse, da können Sie sich im Prinzip die meisten Sachen runterladen. Es geht aber auch einfacher jetzt, nämlich hat der Martin Scheibelhofer aus der Steiermark eine schöne Seite mit mir gemeinsam aufgemacht, die heißt www.energiederzukunft.org, kann man sich fast merken, ohne abzuschreiben, und da finden Sie auch alles Material, vielleicht noch nicht ganz alles, wir sind gerade noch dabei, das zu erstellen, aber das meiste ist inzwischen schon drin, und so wie halt wieder Zeit ist, weiterzumachen, wird es dann auch vollständig. Die Raumenergie, Energie aus dem Quantenvakuum, könnte man natürlich auch Vakuumenergie nennen, also es geht einfach darum, den Raum als Energieform zu entdecken. Im Prinzip war immer dann, wenn die Menschheit eine neue Energieform als solche entdeckt hat, eine Energierevolution. Das war zum Beispiel vor etwas über 200 Jahren, als Benjamin Thompson die Wärme als Energieform entdeckt hat. Dann konnte man plötzlich verstehen, wie Wärmekraftmaschinen funktionieren und warum sie funktionieren. Das war vor 100 Jahren, als Einstein und Madame Curie die Masse, E gleich mc Quadrat, als Energieform entdeckt hat. Und inzwischen sind wir eben dabei, den Raum als Energieform zu entdecken. In dem Sinne ordne ich die Raumenergie in die gesamte Physik ein. Und dann sage ich einfach nur, wenn Sie ein Scheit Holz im Ofen verbrennen, dann sehen Sie, wie das Holz sich zersetzt und wie Energie frei wird. Wenn Sie ein Stück Raum verbrennen, dann können Sie davon auch Energie machen. Also das ist im Prinzip das, was dahinter steckt. Und was heißt schon Raum verbrennen? Da beziehe ich mich auf Arkadi Popov von der Russischen Akademie der Wissenschaften, der zwischen dem elektrostatischen und ebenso dem magnetischen Feld und der Krümmung der Raumzeit im Sinne der allgemeinen Relativitätstheorie einen Zusammenhang herstellen konnte, ganz fundamental bis auf Einsteins Feldgleichung. Und der deshalb nachweisen konnte, dass eben in dem elektrischen und in dem magnetischen Feld durchaus eine Möglichkeit besteht, die Raum-Zeit-Krümmung zu verbiegen und aus dieser Biegung Energie rauszuziehen. Also das ist im Prinzip das, was dahinter steht. Wir verändern also leicht den Raum, aber wenn wir bedenken, wie viel Raum uns zur Verfügung steht, nämlich ein ganzes Universum voll, dann sind wir als Menschheit insgesamt so klein, dass man im Maßstab zum Universum diese Verbiegung kaum ernsthaft wahrnimmt, und deshalb ist die Raumenergie, wie man sagt, unerschöpflich. Deshalb ist sie gesundheitlich unbedenklich, absolut umweltfreundlich, weil sie außer fast gar nichts am riesengroßen Universum eben nichts verändern und natürlich frei. Das Universum steht uns ja nun noch, Gott sei Dank, allen kostenlos zur Verfügung. Fragt sich, wann die Universumsteuer kommt, aber das ist noch Der Herr Mohmann hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich allgemeinverständlich sprechen soll. Tue ich es mal nicht, weil hier ja wahrscheinlich nicht nur Physiker im Raum sind, dann bitte ich Sie, mich ruhig zu stoppen. Also Zwischenfragen sind erwünscht. Nicht nur willkommen, sondern erwünscht. Wenn ich abhebe, dann packen Sie mir den Füßen, ziehen Sie mich wieder zurück. Und dann geht es schon wieder für die Nichtphysiker. Sind ziemlich viel an Deck, umso besser. Die Physiker kennen ja zum Beispiel die Raumenergie schon, weil das, was ich erzähle, das ist alles aus den Lehrbüchern. Das ist nichts, was nicht schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Also ich betone, ich habe nichts Neues entdeckt, sondern ich habe nur Bekanntes neu zusammengefügt. Sozusagen Kunststeine, die rumliegen, einfach mal ein bisschen zusammengesetzt, dass ein schönes Bild zu erkennen wird. Mehr nicht. Deshalb habe ich auch seit das Magdeburger Experiment fertig ist, bis heute noch keinen Widerspruch von Kollegen bekommen, also keinen inhaltlichen Widerspruch. was eben vollständig in die Schulphysik passt. Und wir fangen an mit den Vätern der Quantentheorie, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, die haben vor geraumer Zeit schon entdeckt, dass ein Oszillator niemals stillstehen kann. Also ich habe ein Pendel, das schwingt, und wenn Sie das klassisch betrachten würden, dann würden Sie sagen, so, das ist ein Pendel an der Uhr, so ein Perpendikel, den kennen Sie, wie der schwingt, und der möchte, wenn die Uhr abgelaufen ist, stillstehen, aber das macht sie eben in der Quantentheorie nicht, sondern in der Quantentheorie haben Sie die Energieeigenwerte, dafür steht das E hier, als n plus 1 halb mal h quer Omega stehen. H quer ist einfach eine Konstante, Omega ist eine Kreisfrequenz. Und wenn Sie jetzt n gleich 0 einsetzen, das wäre sozusagen der niedrigste mögliche Zustand, dann haben Sie immer eine Energie von 1 halb h quer Omega drin. Diese Energie bleibt in dem Pendel, damit schwingt es. Und dieses Verbot, stillzustehen, kann natürlich auch dazu führen, dass sehr viele Oszillatoren hintereinander gekoppelt nicht stillstehen und dann Wellen durchlaufen. Stellen Sie sich vor, die Grashalme auf einer Wiese stehen nicht still und wenn dann sehr viele gemeinsam schwingen, dann sehen Sie so Wellen drüber gehen. Die Wassertropfen, da können Sie es noch besser erkennen. Und diese Tatsache, dass auch die Wellen eben nicht stillstehen können, hat Hendrik Wucht Gerhard Casimir 1948 entdeckt. Das heißt, diese Tatsache, dass es Nullpunktsoszillationen gibt, führt auch dazu, dass es Nullpunktwellen gibt. Und das gilt auch für elektromagnetische Nullpunktwellen. Das hat Casimir 48 rein theoretisch postuliert, in einer relativ kurzen, zweieinhalbseitigen Publikation, die man handsam nachvollziehen kann. Also es ist gar nichts unheimlich Kompliziertes. Alleine er wurde dafür ausgelacht. Da gab es eine Gruppe um Verjaguin und Lifschitz in Russland, die in den 50er Jahren versucht haben, das nachzuweisen. Da gab es eine Gruppe von Markus Spadenay und im Westen, die versucht haben, das nachzuvollziehen. Aber in den 50er Jahren war die Messtechnik einfach zu schlecht und so konnte niemand den Casimir-Effekt wirklich glauben. Was am Ende dazu geführt hat, dass man bis 1997 warten musste, bis der Casimir-Effekt dann tatsächlich akzeptiert wurde, nämlich als Steve Lamoureux von der Yale-Universität ihn mit einer Präzision von 5% tatsächlich experimentell beweisen konnte. Und eine Messgenauigkeit von Ergebnis plus minus 5%, das ist dann schon in Ordnung, deshalb hat man seit 1997 den Casimir-Effekt allgemein akzeptiert. Casimir durfte es noch miterleben. Und dann dauert es nicht mehr lang, also nicht einmal mehr ein Jahrzehnt, bis die Berücksichtigung des Casimir-Effekts nach fast einem halben Jahrhundert Gelächter plötzlich Fertigungsrelevanz bekommt. Wenn Sie nämlich die Miniaturisierung in der Computerfertigung heute anschauen, diese Mikrochips, die ja wirklich mikroskopisch klein sind, da muss der Casimir-Effekt in der Fertigung berücksichtigt werden, sonst kleben nämlich die Teile mit den Casimir-Kräften zusammen und die kriegen Sie nicht mehr zerstörungsfrei auseinander. Also inzwischen hat man auch den Stand erreicht, den Sie einfach wohl erreicht haben. Okay. Was sagt die Erkenntnis, dass es in der Serienproduktion nötig ist? Der Casimir-Effekt hat einen ganz einfachen Hintergrund. Wenn Sie nämlich zwei parallele Platten nehmen, da gehen die Nullpunktswellen des Quantenvakuums durch, aber einige wenige, diejenigen, die nämlich Stehwellen bilden, das heißt, man unterscheidet zwischen Schwingungsknoten und Schwingungsbäuchen, die also hier drinnen Stehwellen bilden, wo also an den Platten selber Knoten entstehen. Die können nicht durchlaufen, also Stehwellen reflektiert werden. Und jetzt rechnen Sie, wenn Sie die Casimir-Kraft ausrechnen wollen, zwei Dinge. Sie zählen nämlich die Energie aller Schwingungen überhaupt zusammen im Außenraum und ziehen im Innenraum die Energie aller Stehwellen ab. Das ist ein kontinuierliches Spektrum, also ein Integral im Außenraum, ein diskretes Spektrum, also eine unendliche Summe im Innenraum. Aber wenn Sie die beiden abziehen, dann merken Sie, da kommt eine endliche Energie raus. Und wenn Sie die Energie nach dem Plattenabstand ableiten, haben Sie eine Kraft. Das ist die Casimir-Kraft. Ich möchte es für Nicht-Physiker nicht im Detail herleiten. Tatsache ist, es gab diese Beschreibung im Wellenbild der Physik. Also ich habe Ihnen jetzt alles auf elektromagnetische Wellen zurückgeführt und nun kennen wir ja den Welle-Teilchen-Dualismus. Dann müsste ja, wenn im Vakuum da irgendetwas drin ist, auch im Teilchenbild nachzuweisen sein, dass das Vakuum nicht leer ist, dass da eine Raumenergie ist. Und das geht zurück auf den berühmten Richard Feynman, der im Gegensatz zu Casimir das Glück hatte, dass man ihn sehr schnell akzeptiert hat. Der bekam dann auch relativ frühzeitig den Nobelpreis dafür. Und zwar hat er Dinge postuliert, die sogenannten Vakuumpolarisationsereignisse. Er sagt also, das Vakuum polarisiert. Sie kennen das, dass ein Stück Kunststoff polarisiert werden kann, und Feynman sagt eben auch, das Vakuum kann polarisiert werden. Diese Vakuumpolarisationsereignisse dargestellt, das hier ist zum Beispiel eine Elektron-Positron-Annihilation, also diese Ereignisse dargestellt, hat er in einem sehr typischen Bild, das heißt Feynman-Graphen, darauf geht das Feynman-Kalkül zurück. Und das Witzige dabei ist, dass er mit dieser Theorie das elektrische Moment, das magnetische Moment des Elektrons berechnen konnte. Nach klassischer Theorie, also wenn das Vakuum wirklich leer wäre, dann müsste das genau gleich 2 sein. Dann müsste also dieser Faktor G hier genau 2 sein. Wenn aber im Vakuum da noch was ist, wenn es also eine Vakuumpolarisation gibt, dann ist das G nicht genau 2. Und das hat Feynman sehr mühsam ausgerechnet, und das hat man experimentell nachgewiesen, und diese irre vielen Stellen tatsächlich alle bestätigt. Das heißt, dass die Feynman'sche Darstellung des, da gibt es etwas im Vakuum, diejenige Messung ist, die man heute als die präziseste Messung bezeichnet, die die Menschheit je gemacht hat. Also man muss sich das einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Feynman sagt, da sind diese Vakuumpolarisationsereignisse, da ist was im Vakuum, wir können diese Energie sozusagen erfassen, messen, und die Menschheit macht es und sagt, nie haben wir genauer gemessen, als dass die Energie existiert. So viel zur mikroskopischen Physik, jetzt möchte ich auch den makroskopischen Teil daneben stellen. Wir hatten es ja gerade eben schon von der beschleunigten Expansion des Universums. Ich mag vielleicht zu dem, was vorhin gesagt wurde, noch 2 Takte anfügen. Und zwar ist die Idee die, wenn man annimmt, dass das Universum mal von irgendeinem Zentrum aus expandiert sei, egal ob Sie jetzt einen Urknall postulieren oder nicht, aber die Sterne, die fliegen ja alle auseinander. Das ist zu beobachten, dass die Sterne auseinanderfliegen, also muss da eine Expansion vorhanden sein. Aber alle Sterne, alle Galaxien stehen ja miteinander über Gravitation in Wechselwirkung, und die Gravitation ist eine anziehende Kraft. Das heißt, eigentlich müsste aufgrund der... Ja?
Sind verschieden beeinflusst, und wo die herkommen, das hat schon der Professor Meyer auch ganz klar erklärt, das dürfen wir nicht dorthin setzen, wo wir es jetzt koordinatenmäßig hinrechnen. Daher müssen wir ganz eindeutig und klar sagen, das Universum expandieren lassen, ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt behaupte, dass unten in Pretoria oder so irgendwo im Sinne das Wasser nach vorne strömt. Und das können Sie mir auch nicht glauben. Danke.
Die Messungen zur Expansion des Universums, war ja vorhin im Vortrag berichtet, wurden mit einem Nobelpreis belohnt. Das geht zurück auf die Messung charakteristischer Atomdampfspektren. Die Bewegung der Sterne führt nämlich aufgrund des relativistischen Dopplereffektes zu einer Rotverschiebung aller charakteristischen Linien, je nach der Geschwindigkeit der Sterne, wenn die Sterne von uns wegfliegen, also wenn die Expansion vorhanden ist. Kein Moment, ich beantworte die Frage gerade. Würde die Expansion hingegen nicht vorhanden sein, dann bei einer Blauverschiebung, und das ist nur bei sehr wenigen Sternen eine Blauverschiebung. Also diese Rotverschiebung, die die Expansion des Universums beweist, ist definitiv echt. Sonst hätte es auch keinen Nobelpreis dafür gegeben. Und der nächste Schritt ist der, dadurch, dass die Rotverschiebung zeigt, die Expansion des Universums wird ständig schneller, haben wir den Nachweis der Raumenergie. Es ist nämlich so, wenn wir die Expansion betrachten und dazu die Gravitationswechselwirkung, also die Sterne ziehen sich an, dann müsste ja aufgrund der Anziehung die Expansion des Universums permanent langsamer werden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, es muss irgendeine Energiequelle da sein, die in unser Universum mechanische Energie, Hubarbeit, für die Expansion, für die Beschleunigung der Expansion hineinpumpt. Und diese Quelle ist eindeutig wieder aus der Raumenergie verifiziert. Und da sind die Astrophysiker, also die Kollegen aus der Kosmologie sogar hergegangen und haben gesagt, aus der Zunahme der Expansionsgeschwindigkeit wissen wir, wie viel Energie zugeführt wird. Und diese Energiezufuhr drückt uns aus, welcher Anteil des Universums Raumenergie ist. Wie viel Prozent des Universums ist Raumenergie? Und daraus lässt sich eindeutig folgern, dass man sagt, 5% des Universums ist sichtbare Materie, also Gegenstände, wie zum Beispiel auf dieser Tisch, wie alle Planeten, Spatenlöcher, Sterne und so weiter. Etwa 25-30% des Universums, das rote Kuchenstück, das sind bisher noch nicht entdeckte Elementarteilchen, und etwa 65-70% des Universums ist jene Raumenergie, die sich zur Beschleunigung des Universums in kinetische Energie der Expansion umwandelt. Also die Messungen, die sind doch so seriös, dass ich kaum wage, daran zu zweifeln.
Ja, darf ich nur zwei Vorbehalte einbringen. Das erste ist, was wir messen, ist unsere Technik. Und wir messen nur das, was wir mit unserer Technik erfassen können. Unser Intellekt ist auch ganz anders geartet. Er hat auch fantastische Mitreisungen. Ja. Darüber hinaus muss ich dabei bleiben, wenn ich logisch vorgehen will, dass ich mir vorbehalte, nicht etwas Schluss zu folgern, das logischerweise nicht sein darf, denn ich kann nicht vom Universum praktisch jetzt ein Muster annehmen, dass dieses Universum, welches unendlich definiert ist und welches in allen Richtungen besteht, von meinem Punkt der Beobachtung aus jetzt zu beurteilen ist, dass es auseinanderläuft oder irgendwo.
Entschuldigung, ich schlage vielleicht vor, dass man den Zeitraum des Vortrags nicht völlig zerpflückt, dass wir das nach dem Vortrag diskutieren. Vielleicht ist es besser, wenn man jetzt nicht die anderthalb Stunden Sprechzeit völlig durcheinander.
Eine Bemerkung wollte ich machen. Sie kennen sicher den Herrn Arp. Und der hat nachgewiesen, dass die Rotverschiebung in vielen Fällen Ausnahmen hat.
Ja, das gibt es heute.
Ja, das ist schon klar. Auch erklären, ne? Und die hat man bis jetzt nicht erklärt, soweit ich das verstanden habe. Und eine kleine bösartige Bemerkung erlaube ich mir auch. Nur weil jemand einen Nobelpreis kriegt, heißt das nicht, dass stimmt.
Okay, die bösartige Bemerkung akzeptiere ich sogar. Aber die Ausnahmen von der Rotverschiebung, die habe ich vorhin erwähnt, das ist nämlich die bewusste Blauverschiebung. Die ist natürlich selbstverständlich bei der Berechnung dieser 65-70% dieses grünen Kuchens hier mit berücksichtigt. Die habe nicht nur ich erwähnt, sondern die kennen natürlich die Kollegen der Astrophysik genauso.
Und der Herr Arp wird deswegen ignoriert und ausgelacht, so wie der Herr Kasimir.
Ja, da sind sehr viele Leute ignoriert und ausgelacht worden. Das ist mir oft auch so gegangen, da mache ich mir nichts mehr drauf.
Ich möchte Sie nur kurz unterstützen. Wenn man heute Messungen mit der Andromeda macht, über die Galaxis, so nähert sich unsere Galaxis der Andromeda und damit haben wir dort keine Expansion, sondern wir haben eine Kompression, aber im Ganzen gesehen expandiert das Universum durch die Redshift.
Ja, das ist
lokale Kompressionen, die haben wir zum Beispiel in unserer lokalen Gruppe, aber man weiß genau, dass das gesamte Universum expandiert.
Ja, genau, danke. Das ist das, was ich gerade versucht habe zu formulieren. Vielleicht haben Sie es geschickter formuliert als mir, aber das ist genau der Punkt.
Das ist nur der Schild.
Danke. diesen dominanten Teil des Universums, diese 65-70%, die sind bisher in der Physik relativ stiefmütterlich behandelt worden. Also ich sage einfach mal, wenn wir uns mit Raumenergie beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit dem dominanten Teil der Welt und die restliche Physik beschäftigt sich mit dem kleineren Teil der Welt. Das hat einfach den Grund, dass wir den kleineren Teil der Welt besser sehen können. Als ich diese ganzen Geschichten gemacht hatte, wusste ich zuerst gar nicht, dass es sowas wie eine Raumenergie-Szene gibt. Da bin ich also zuerst mal nur aus den Physikbüchern rangegangen und aus dem, was ich in den Vorlesungen gelernt hatte. Und dass es schon Leute gab, die sich damit beschäftigt hatten, das wird, wie Sie so zu Recht sagten, in der Physik eigentlich weitgehend totgeschwiegen. Das heißt, bis zu dem Punkt kam ich aus völlig eigenen Stücken und habe gesagt, das muss ich irgendwie nachweisen. Irgendwann später habe ich dann auch mal die Raumenergie-Szene kennengelernt und erfahren dürfen, dass es da eine ganze Reihe von Begriffen für die Raumenergie bereits gibt. Welchen immer Sie verwenden, ich habe unter viele andere mehr auch noch was offen stehen lassen. Nachweislich gibt es Raumenergiekonverter, die funktionieren. Den Klaus Jebens, dessen Papa den Tesla besucht hat, den habe ich in Hamburg getroffen und da gab er mir sein Buch Die Urkraft aus dem Universum. Das war mal eine Zeit vergriffen, aber ist gerade wieder in der Auflage. Also das macht der Jupiter Verlag und müsste in ein paar Wochen wieder neu erscheinen, die nächste Auflage erscheinen. Und aus diesem Buch habe ich mal einfach so ein paar der funktionierenden Raumenergiekonverter genannt. Also wenn Sie irgendwie mal die Idee haben, Sie möchten gern selber so ein Ding bauen, dann können Sie in der Literatur auf solche Namen zurückgehen. Der älteste, mir bekannte, ist der Pater Peregrinus de Maricourt aus dem Jahr 1269, ein Eliteabsolvent der Pariser Universität damals, etwas neuer aus dem 16., 17., 18. Jahrhundert, ist der Johann Bessler, der fast zum Erfolg gekommen wäre. Zar Peter der Große wollte das Exponat, den Prototypen kaufen, ist aber leider vorher verstorben, wofür Bessler nichts konnte. Und anschließend wurde Bessler auch nur ausgelacht und man hat ihn derartig schlecht behandelt, dass er schließlich mit einem großen Hammer seine ganze Maschine zertrümmert hat. Da gibt es also eine ganze Reihe, Schauberger, Paul Baumann mit seiner Testatik, eine ganze Reihe von Maschinen, die immer wieder in der Literatur berichtet werden. Dieser Vortrag im Original ist übrigens auch auf der Seite www.energiederzukunft.org zum Download. Also Sie können sich die Folien alle direkt aus dem Netz ziehen. Wenn Sie jetzt beim Fotografieren aus Versehen wackelt oder so, dann ist deswegen noch nichts verloren. Eingehen möchte ich auf zwei Maschinen mit offiziellen Gutachten aus dem 20. Jahrhundert. Der Terawatt, der wird manchmal auch noch in Frage gestellt. Also da gibt es auch noch Diskussionen, die ein bisschen unklar sind. Aber zumindest TÜV Rheinland ist eine seriöse Organisation. Underwriters Laboratories ist noch größer, noch bekannter in Amerika. Die haben zwei verschiedene Prüfungen zu dem Konverter von Terawatt gemacht. Das Blaue ist die Energie klassischer Input und das Violette hier drüben ist klassischer Output. Und das, was da an unsichtbarer Energie hinzukommt, wird in einem Prüfgutachten, diesen TÜV macht, natürlich nicht begründet. Die messen einfach, da kommt irgendwas. Das hier ist eine zweite Maschine. Das ist eine Maschine mit einem Wirkungsgrad von 440%, was du gerade eben erzählt hast, die Lutec-Maschine in Australien. Dahinter steht immerhin das Gutachten des größten Zertifizierers der Welt, die Société Générale de Surveillance mit 59.000 Mitarbeitern. Also so ein Zweier-Duo von Erfindern sind sicherlich nicht in der Lage, so eine Zertifizierungsorganisation irgendwie zu bestechen. Und da liest man tatsächlich im Originalgutachten, je nach Betriebszustand, Prozent älter, Wirkungsgrad, Output geteilt durch Input, hier mal knapp 1100%, die jene besagten 440%. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie man die Maschine genau einstellt, wie man die Parameter macht, aber so in der Größenordnung liegt man. Und das Witzige ist eben, dass die Maschine wirklich auch größere Leistungen bringt. Also hier haben sie dann wirklich 10 Watt rein und 140 raus, also 20 Watt rein und 220 raus. Der Lutec-Konverter vorhin war im Kilowattbereich. Also das ist eben wirklich das Witzige, dass man nicht mehr wegdiskutieren kann, dass der Effekt echt ist. Also bei meinem Magdeburger Rotor, da hatte ich mal noch die Frage, ob das ein thermodynamischer Effekt sein kann. Bei ein paar hundert Watt können Sie keinen thermodynamischen Effekt mehr unterstellen. Also so viel zu einigen Beispielgeräten. Es gibt noch eine ganze Reihe von Systemen, die man so erwähnen könnte. Zum Beispiel das Browns Gas, da habe ich auch einen Freund, der hat inzwischen schon 150 PKWs ausgestattet, haben alle den Spritverbrauch um 30-50% reduziert. Beim größeren Motor ist die Ersparnis ein bisschen besser als beim kleineren Motor. Also da gibt es eine ganze Menge, wenn ich das Braunsgas erwähne, dann kann ich auch sagen, das habe ich hier auch stehen, nämlich das GEAT-System, das Paul-Pardone, ist im Prinzip dieses System, was das Braunsgas in den Zylinder zuführt. Also diese Tabelle, die enthält schon einiges, was Sie so in der Literatur suchen könnten. Okay. Damit ist für mich eigentlich klar, ich muss die Raumenergie vollständig auf der Basis der anerkannten Prinzipien der Schulwissenschaft nachweisen. Alles andere ist für mich als eingefleischten Schulwissenschaftler gar nicht möglich. Also zu sagen, ich habe einen Konverter und ich verstehe das Prinzip nicht, das ist ja nett, aber da muss man irgendwie hergehen und sagen, ich will das Prinzip lernen, es hilft alles nichts. Und jetzt gehe ich nochmal in meiner persönlichen Entwicklung zurück, vielleicht möge man es mir nachsehen, wenn ich mal eine Minute meinen persönlichen Werdegang an dieser Stelle einflechte. Als ich 1998 den Ruf auf die Professur in Rottenbüttel bekam, da habe ich mich zuerst natürlich damit beschäftigt, viel Lehre auszuarbeiten, Unmengen von Skripten zu schreiben, also ganze Stapelweise. Und im Februar 2000 war ich damit fertig und dann fing ich an zu sagen, so, jetzt habe ich ein Thema frei. Dann Artikel 5 des Grundgesetzes gibt es die Freiheit der Forschung und Lehre, also manchmal Freiheit der Forschung auch, nicht nur die Lehre. Und dann setze ich mich hin und suche mir ein schönes Thema. Das schöne Thema, das war dann, ich denke mal nach über die Grundbegriffe der Physik, was ist Zeit, was ist Masse, was ist Raum. Also um es gleich zu sagen, Zeit und Masse habe ich bis heute nicht verstanden. Beim Raum hatte ich ein bisschen eine Idee und darum bin ich an dem hängen geblieben. Und das war zunächst eine rein philosophische Sache. Und als ich dieses Magdeburger Experiment fertig hatte, als das alles publiziert war, da erst kam die Raumenergiegemeinde auf mich zu und sagt, na Mensch, da können wir doch eigentlich Energie von machen. Das braucht doch eigentlich die Menschheit, die saubere Energie. Absage, ist ja interessant. Dann haben wir jetzt eine neue Forschungsrichtung, weil die Menschheit die saubere Energie wirklich braucht. Und so kam ich ursprünglich aus der Philosophie auf diesen praktischen Anwendungsteil. Deswegen habe ich das hier auch getrennt in zwei Teile. Der erste Teil mit der Theorie. Und ich fange an mit der Frage, ist eine Ladung ein Perpetuum mobile? Natürlich nicht, es gibt ja kein Perpetuum mobile. Aber stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein Elementarteilchen, ein Elektron zum Beispiel. Das erzeugt ein elektrisches Feld. Das Elektron ist irgendwann entstanden. Sei es beim Urknall oder sonst wann, sei es bei einer Farbbildung, wie auch immer. Das ist irgendwann entstanden. Und ab dem Moment erzeugt es ein elektrisches Feld. Bevor es entstanden war, konnte es kein Feld erzeugen. Und dieses Feld breitet sich mit endlicher Geschwindigkeit in den Raum hinaus. Wenn ich jetzt ganz streng an die Relativitätstheorie glaube, müsste ich sagen, es breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Aber nun wissen wir ja schon, dass der CERN auch schon anzweifelt, ob die Relativitätstheorie gilt. Also ziehe ich mich mal auf das zurück, was ich wirklich brauche und sage, alles, was ich wirklich haben muss, ist die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit. Also das Feld breitet sich nicht unendlich schnell aus. Unendlich schnell, da hätte ich ein paar Probleme, weil eine unendlich schnelle Ausbreitung, eine unendlich große Energie benötigen würde, da gäbe es ein paar Schwierigkeiten. So, das heißt, ich betrachte einen Zeitpunkt T1, zu dem, Q ist die Ladung, zu dem das Feld um die Ladung genau eine Kugel, das ist nur zweidimensional gezeichnet, aber wir stellen uns das natürlich im dreidimensionalen Raum vor, in dem also das Feld eine Kugel um die Ladung bildet mit diesem Radius hier. Seit Entstehen der Ladung hat sich das Feld von hier bis hier ausgebreitet. Dann warte ich eine Zeit länger und stelle fest, zum Zeitpunkt T2 hat sich das Feld natürlich weiter ausgebreitet und erfüllt diese etwas größere Kugel. Sehr interessant. Denn die größere Kugel hat natürlich mehr Feldenergie als die kleine. Ist klar. Die kleine Kugel hat ja immer noch dieselbe Feldenergie wie zuvor. Aber von dem Zeitpunkt T1 bis zum späteren Zeitpunkt T2 ist ja der Teil von innen bis außen hinzugekommen. Also die neu hinzugekommene Feldenergie, die irgendwie aus dem Nichts entstanden ist, die ist berechenbar. Aber wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Dadurch, dass die Feldenergie permanent mehr wird, kann man sagen, jedes geladene Elementarteilchen müsste ein Perpetuum mobile sein, wenn es keine Raumenergie gäbe. Unvorstellbar. Also, klar. In Wirklichkeit ist es so, dass das Elementarteilchen natürlich aus der Raumenergie versorgt wird, woher auch sonst. Es steht ja mit nichts anderem als nur mit dem Raum in Verbindung. Das Teilchen im Universum, im leeren Raum, erzeugt auch sein Feld. Und hat außer dem leeren Raum nichts, mit dem es wechselwirken kann. Das heißt, es wird aus Raumenergie versorgt, um sein elektrisches Feld machen zu können. Und somit ist das Elektron oder jedes geladene Elementarteilchen schon ein Raumenergiekonverter. Es wandelt Raumenergie in Feldenergie um. Und da ist meine Frage natürlich, Moment mal, kann man diese Feldenergie irgendwie anzapfen? Kann ich aus dem Umwandlungsprozess ein bisschen was rausziehen und nützen? Natürlich, klar kann ich das, deswegen steht ja mein Experiment hier. Dazu muss man noch einen zweiten Schritt gehen und sagen, glauben Sie an die Gummierhaltung. Energieerhaltung kann man auch sagen. Also ich nehme einen Luftballon und blase den auf. So. Glauben Sie, dass die Gummimenge in der Gummihülle gleich schwer bleibt? Ich glaube daran. Aber das Feld macht etwas anderes. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme hier diese beiden diese beiden Kreise hier, das ist eine Kugelschale, der Innenrand und der Außenrand einer Kugelschale. Und ich verfolge diese kleine Kugelschale bei der Expansion in den Raum. Und zu einem späteren Zeitpunkt ist diese kleine Kugelschale größer geworden. Die sitzt nämlich hier. Ist klar, die wandert ja einfach nach außen, so wie unsere Gummihülle bei dem Luftballon. Und wenn ich jetzt an die Gummierhaltung glaube, dann müsste ja in der größeren Kugelschale genauso viel Energie sein wie in der kleineren. Das ist aber mitnichten der Fall. Erschrecken Sie nicht bei den Dreifachintegralen, ich erkläre Ihnen das jetzt nicht, das ist mir viel sicherer gedacht. Gucken Sie nur mal spaßhalber hier unten auf das Ergebnis. Schauen Sie einfach dieses Ergebnis an und auf der nächsten Folie sehen Sie, das Ergebnis sieht ganz anders aus. Nochmal zurück, dieses Ergebnis ist die Energie in der inneren Kugelschale und dieses größere ist die Energie in der äußeren Kugelschale. Also, während der Expansion der Kugelschale geht Energie verloren. Aha, da ist nicht die Gummierhaltung. Sondern, wenn das Feld sich ausbreitet, verliert es Energie an den Raum. Das ist auch eine Raumenergiekonversion. Da wird nämlich Feldenergie verloren und zurückgewandelt in Raumenergie. Und damit stehen wir vor einem Energiekreislauf. Das Elektron selber ist ein Raumenergiewandler und wandelt Raumenergie in Feldenergie. Und das Feld beim Ausbreiten gibt die Energie wieder an den Raum zurück. Und dieser Energiekreislauf ist es, den man ja nachrechnen kann, wie Sie sehen, aus dem ich die Energie ja, klauen möchte, würde ich nicht sagen, die ist ja frei für alle. Also das ist kein Klauen, sondern die steht uns einfach zur Verfügung. Kann ich da was abzweigen für den technischen Nutzen? Das ist die Frage. Also das Witzige ist, das Coulomb-Gesetz kann nur gelten, weil diese Raumenergiekonversion permanent stattfindet. Das können Sie auch für ein Magnetfeld machen. Das Biot-Savart'sche Gesetz zur Berechnung eines Magnetfeldes. Das habe ich auch in analoger Weise mit zylindrischen Volumen. Das hier war der Kugelkoordinatenvolumenintegrale. Mit zylindrischen Volumenintegralen habe ich das auch für Magnetfelder bewiesen. Das ist eine analoge Rechnung. Da ist auch eine Raumenergiekonversion drin. Das können Sie auch mit kugeligen Volumenintegralen für das Gravitationsfeld beweisen. Das Witzige ist, die Erde erzeugt ein Gravitationsfeld, wir wissen es. Und jetzt rechne ich aus, wie viel Energie in dem Gravitationsfeld die Erde permanent abströmt. Das sind etwa so, das ist so viel Energie, dass die Erde 2% ihrer Masse verlieren müsste, um das Gravitationsfeld eines Jahres zu erzeugen. Das heißt, nach 50 Jahren müsste sich die Erde aufgebraucht haben. Aber nun bin ich inzwischen schon 50 und kann mich erinnern, dass damals die Erde auch ungefähr so groß war wie heute. Also wissen wir, das ist nicht der Fall, die Erde wird nicht verbraucht, die wird auch von Raumenergie versorgt. Also dass die Erde überhaupt existieren kann, das geht nur, weil der Energiekreislauf auch in der Gravitation wieder analog funktioniert. Sie bräuchten ja nur, wenn Sie es nachrechnen wollen, hier anstatt dem Coulomb-Gesetz, Newtons Gravitationsgesetz einsetzen und alles andere bleibt wie gehabt. Jede der Wechselwirkungen wird aus Raumenergie versorgt. Das Witzige ist, bei der elektromagnetischen Wechselwirkung, bei der Gravitation akzeptieren die Physiker das selten. Bei der starken und schwachen Wechselwirkung, da spricht man von den Austauschteilchen. Dann sind plötzlich die W-Bosonen und die Z-Bosonen. Das ist ja genau der Raumenergiekreislauf. Das Teilchen erzeugt ein W- und ein Z-Boson und die haben bei der starken Wechselwirkung eine endliche Reichweite. Und zerfallen, bevor sie weit wechseln, sodass die Wechselwirkungsteilchen sich wieder im Raum verlieren. Das Teilchen wandelt Raumenergie in ein Wechselwirkungsboson und das Wechselwirkungsboson verliert sich wieder im Raum. Also witzigerweise vier grundlegende Wechselwirkungen kennen die Physiker. Bei zweien sind sich inzwischen schon alle Elementarteilchenphysiker einig. Da ist der Raumenergiezyklus vorhanden, bei der starken und schwachen Wechselwirkung. Und bei den anderen beiden Wechselwirkungen, da müssen sie es erst noch akzeptieren. Aber das findet sich, weil der Raumenergiezyklus ist nun eine fundamentale Eigenschaft aller Wechselwirkungen, wie hier bewiesen. Also Sie können die Raumenergie nicht wegleugnen, sonst funktioniert keines der physikalischen Grundgesetze. Das ist einfach so. Und dann stelle ich mir natürlich die Frage, das glaubt mir keiner, weil keiner darüber spricht, wenn ich es nicht im Universitätslabor nachweisen kann. Nun habe ich selber keine Möglichkeiten, also habe ich mich ein bisschen durchgebettelt und durchgeschnarrt. Und da war ein lieber Kollege an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg, der mir erlaubt hat, in seinem Vakuumlabor dieses Experiment aufzubauen, mit dem ich den Raumenergiezyklus effektiv nachweisen konnte. Deswegen habe ich das als Gast in Magdeburg durchgeführt. Man braucht ein bisschen Technik dazu. Sie sehen schon Vakuum und Leistungsmessung. Man braucht ein bisschen Technik, die hier nicht steht. Die Idee ist folgende. Jeder von Ihnen kennt das. Wir reiben ein Lineal an einem Lappen und dann können wir Papierschnipselchen aufheben. Könnte ich Ihnen vorführen, aber ist langweilig, hat jeder als Kind selber mal probiert. Also das da oben ist mein Lineal. Das könnte ich im Prinzip reiben. Ich habe das mal ausprobiert. Wenn Sie einen Luftballon reiben, können Sie den Rotor zum Drehen bringen. Nur ist das Ding ein bisschen ungenau. Also ich schaffe ein, zwei, höchstens mal drei Umdrehungen, weil die Ladung so inhomogen verteilt ist. Während eine Metalloberfläche, die erlaubt ja immer eine homogene Ladungsverteilung, das ist natürlich besser. Also habe ich das Lineal wie eine Metallplatte ersetzt, einfach damit die Geometrie der Feldlinien schöner wird. Und dann nützt natürlich das Reiben nicht mehr. Deswegen lade ich die Feldquelle mit einer Ladungsquelle, also so ein Gerät hier auf. Unten drunter sind die Papierschnipselchen. Die können Sie aus Papier bauen, aber Papier ist mir zu lapprig. Ich finde es schöner aus Metall. Ich habe es mal aus Küchenalufolie probiert. Die habe ich mit Flugzeugspannleim auf Balsaholzrippen aufgeklebt. Das gab so einen Rotor von 46 cm Durchmesser. Das so, war mein erster. Ein Rotor von 46 cm. Und wenn Sie dann meine Theorie, die ich vorhin erzählt habe, durchrechnen. Also ich habe mit meiner Theorie einen Finite-Elemente-Algorithmus selber entwickelt. Finite Elemente kann man ja programmieren. Einen Finite-Elemente-Algorithmus selber entwickelt, um nachzurechnen, wie groß das Drehmoment sein müsste auf so einem Rotor. Wenn ich da 7 kV Spannung anlege, komme ich immerhin auf 12 Mikro-Newtonmeter, also sehr wenig Drehmoment. Dann habe ich gesagt, Moment, ich könnte mich ja auch vertan haben beim Programmieren, das glaube ich mir selber nicht. Ich nehme noch das kommerzielle FEM-Programm ANSYS. Die Ingenieure können sowas kaufen für, ich weiß nicht, 50.000 Kreuzerle ungefähr. Und das stand zum Glück in meiner Hochschule zur Verfügung. Und dann habe ich die PTB noch Zugang erlaubt zu einer stärkeren Version von ANSYS. Dann konnte ich mein eigenes selber programmiertes Ergebnis tatsächlich verifizieren. Und dann habe ich gesagt, aha, also wenn ANSYS das auch sagt, dann muss was dran sein. Dann baue ich das Ding mal auf. Also witzigerweise ist die Raumenergiewandlung in der klassischen Elektrodynamik so stark verankert, dass das kommerzielle FEM-Programm ANSYS diesen Raumenergiekonverter mit richtigen Drehmoment ausrechnet. Auch das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Leute rechnen mit der Raumenergie und merken es noch einmal. Was ich für meine Methode reingesteckt habe, ANSYS arbeitet mit einer potenzialtheoretischen Sichtweise, also mit einem anderen Ansatz. Ich habe mit Feldlinien, das sind zweierlei verschiedene Ansätze. Ich habe Folgendes gemacht, Sie kennen ja die Spiegelladungsmethode. Wenn Sie den Luftballon reiben und unter die Zimmerdecke halten, die letzten 10 cm macht er selber, den zieht es von alleine hoch. Das liegt daran, dass die Feldlinien des elektrischen Feldes, die da entstehen, gegen die Decke gehen und dann aufgrund der Spiegelladungsmethode eine Anziehungskraft verursachen, so wie Ingenieure das ausrechnen können. Und wenn ich das durchrechne, das war jetzt mein Original-Rotor, der erste mit 46 cm Durchmesser. Oben ist die Feldquelle, das war IKEA-Pappe von einer alten Schachtel mit Alufolie überzogen. Die Feldquelle muss natürlich parallel zum Rotor ausgehen. Was machen Sie, wenn Sie kein Forschungsbudget haben und brauchen ein Lager, das eine Rotation erlaubt, die mit 12 Mikro-Newtonmeter angetrieben werden muss und außerdem auch noch exakt justiert sein muss, dass da kein Gipfel drin ist. Ganz einfach, Sie holen aus einer alten Verpackung aus dem Keller mit einem großen Messer drei Styroporplätze auf, setzen das Ganze auf eine Wasseroberfläche in der Duschkabine und dann läuft da, Sie sehen hinten noch die Duschkabine, dann läuft da reibungsarm und dreht sich ganz prima rum und außerdem kann er auch mit kippen und ist wunderschön stabil. Die Feldquelle habe ich oben hier mit der kleinen Wasserwaage justiert. Die hängt ein bisschen schief und dann verschiebe ich einfach die Wasserwaage so lange hin und her, bis es passt. Und dann kann man so eine Messkurve kriegen, Ich habe hier eine Stunde sind 3600 Sekunden, also ich habe eine Stunde lang zugeschaut. Eine Umdrehung sind 360 Grad, also ich habe ungefähr 10 Umdrehungen beobachtet. Danach war es meiner Frau langweilig, also schalte endlich das Ding aus, damit die Kinder wieder ins Bad reinkommen. Weil da laden ja einige Kilovolt an der Dusche an und dann meinen wir das mal gut. Ja, was macht es, wenn Sie kein Budget haben? Wissen Sie, warum ich Bad benutzt habe? Weil ich keinen störenden Wind brauchen kann. Also so ein großer Rotor wird ja durch Wind gestört, der Fenster zu Türen, zur Duschkabine zu. Also, dass man wirklich das Ding ohne Spannung auch im Stillstand hat. So, dann sind Sie froh, dass Sie sowas nachgewiesen haben und denken sich, ey, klasse, das müssten doch sicher die Fachkollegen mal aufnehmen und als Anregungen verwenden. Alles, was Sie zurückkriegen von den Fachkollegen, was Sie zurückkriegen, ist die Frage, können Sie denn sicher ausschließen, dass da keine Luftatome ionisiert werden und die Gasionen einen Rückstoß erzeugen? Das Ganze nennt sich dann Wilfeld-Braun-Effekt. Und dann haben Sie in Wirklichkeit keinen Raumenergieantrieb, sondern einen klassischen Antrieb, einfach durch Rückstoß an Gasionen. Es gibt ja amerikanische Militärflugzeuge, die mit so hohen Spannungen beschleunigt werden. Nichts anderes wäre das, meinten die Fachkollegen. Sie können, da war ich eigentlich zuerst enttäuscht, ich dachte eigentlich, ich könnte mich am leeren Raum abstoßen. Also, sowas wie ein Rückstoß am leeren Raum wäre ein wunderbarer Antrieb für Raumschiffe. Und ich hatte eigentlich gehofft, sowas erfunden zu haben. Und deswegen hatte ich gedacht, ich hänge die Feldquelle, die Scheibe, um mal an ein ganz dünnes Kupferfilament. Also hier oben macht man einen Draht hin von 60 μ Durchmesser, der sich verdrehen kann, dass die Feldquelle sich auch dreht. Dann können Sie die Drehgeschwindigkeit der Feldquelle mit der Drehgeschwindigkeit des Rotors in Relation setzen. Und dann nimmt man die Zähigkeit der Flüssigkeit und das Trägheitsmoment des Rotors auf der einen Seite, die Kraft des Drahtes und die Trägheit der Feldquelle auf der anderen Seite und vergleicht, ob Newtons Aktio gleich Reaktio rauskäme. Und ich war bass enttäuscht, dass sie rauskam. Also Aktio gleich Reaktio ist erhalten. Ich habe eigentlich gehofft, ich könnte Aktio gleich Reaktio widerlegen, in der Hoffnung, ich könnte mich am Vakuum zurückstoßen und war traurig, dass es nicht der Fall war. Aber andererseits, wenn sich Feldquelle und Rotor aneinander zurück abstoßen, dann ist zumindest klar, dass die Gasatome der Luft nicht mitspielen. Messgenauigkeit übrigens auch zwischen 4 und 5%, also Ergebnis plus minus 4, 5%. Also dann ist klar, dass die Luftatome nicht mitspielen. So, mehr kriege ich auf der Badewanne nicht hin. Was machen Sie jetzt? Jetzt fangen Sie an zu betteln, ob irgendeiner der Kollegen bereit wäre, mich mal ins Labor reinzulassen und haben geschlagen, ein Dreivierteljahr und einer vierstelligen Anzahl E-Mails von Betteln. Hatte ich eben den Kollegen in Magdeburg gefunden, der mich da reinließ. Also, wenn ich bedenke, dass ich alles selber mit Hand tippen muss, dann können Sie sich vorstellen, ja, ich habe ja niemanden, der mir hilft, also, ist ja so. Dann können Sie sich vorstellen, dass ich ein Dreivierteljahr brauchte, nur um den Zugang zum Vakuumrezipienten zu erbetteln. Und dann sah das Ganze so aus. Das hier ist die Vakuumkammer, ein Ultra-Hochvakuumpumpstand mit der Turbomolekularpumpe, also was Hochwertiges. Ich konnte also ein Vakuum von 10 hoch minus 6 Millibar erreichen. Das hier oben ist der Deckelflansch, der ist aus Acryl durchsichtig, dass man zugucken kann, wie sich es dreht. Und hier ist die Feldquelle. Die hatte ich selber auf der Drehbank natürlich gedreht. Ist klar, ich habe ja niemanden, der mir hilft. Also vorhin hat der Herr Mohan mal gesagt, ohne Team kann man nichts machen. Ich beweise hier das Gegenteil. Oh. Aber was glauben Sie, was das da verreist, bis überhaupt ein Stück Alu kriegen, damit Sie was haben für die Drehbank zum Einspannen? Und das Ding hatte ich hier unten in einem Hobbykeller zusammengebastelt und auf dem Vakuumpumpstand zum Laufen gebracht. Dann haben wir den Deckel zugemacht, erstmal die Pumpe noch nicht eingeschaltet, Spannung angelegt und er dreht sich natürlich an Luft, ist klar, kein Wunder. Hat er ja zuvor auch schon. Dann schalte ich die Pumpe ein und pumpe runter. Und jetzt gibt es das sogenannte Paarschen-Gesetz, das ist auch den Physikern bekannt, das sagt, dass bei einem Druck von wenigen Millibar, so ein paar Zehntel Millibar bis ein paar Millibar, da wird die Luft besonders gut leitend. Da sehen Sie es richtig, wie es violett und grün leuchtet da drin. Dann haben Sie richtig viel Gasionen, total viel Wilfeld-Braun-Effekt. Aber der Rotor bleibt stehen, weil die Gasionen eigentlich nur stören bei der Drehung. Und dann pumpen Sie es weiter ab bis 10 hoch minus 5 Millibar, dann sind natürlich die Gasionen alle weggepumpt und das Ding ist frei und dann läuft er wieder los. Also noch deutlicher können Sie eigentlich den Biefeld-Braun-Effekt nicht widerlegen. Wenn gezeigt ist, dass der Biefeld-Braun-Effekt führt zur Zerstörung der Drehung. Das war das eine. Das war der Prozess, den ich gerade hier beschrieben habe, mit dem kleinen Druck, wo der Rotor stehen bleibt. Das habe ich hier auf der Folie nochmal zusammengefasst. Aber das ist ein Vortrag nicht für Blinde und Taube. Also wenn ich es geredet habe, dann brauche ich es nicht nochmal vorlesen. Es gibt also keinen Biefeld-Braun-Effekt. Und was machen die Fachkollegen? Raten Sie mal. Und das muss man sich jetzt einfach mal durchlesen und auf der Zunge zergehen lassen. Das ist, es müssen alle denkbaren klassischen Antriebsformen ausgeschlossen werden, auch wenn deren physikalische Effekte noch gar nicht bekannt und noch gar nicht entdeckt sind. Vorher würden wir das Ding nie glauben. Das ist eine sehr schöne Anregung, die ich umgesetzt habe. Also weisen Sie mal alles nach, was es je geben könnte als Antrieb, dann glauben wir Ihnen. Ich sollte mich täuschen, und zwar im Verhalten meiner Kollegen. Ich habe den Nachweis tatsächlich erbracht, nämlich als Overunity-Nachweis. Wenn Sie keine klassische Energie reintun, aber es kommt klassische Energie raus, dann ist der Nachweis erbracht. Das haben die Kollegen auch zugegeben. Und ab dem Moment werden sie totgeschwiegen. Also von wegen akzeptiert. Klar, akzeptiert heißt totgeschwiegen werden. Ja, logisch. Dann gibt es ja keine Möglichkeit mehr, mich zu kritisieren. Also ist Ruhe in dem Stall. Was Sie dazu machen müssen, ist Folgendes. Im Vakuum ist die Isolation ein bisschen besser an Luft. Vakuum ist einer der besten Isolatoren, den ich kenne. Also Sie haben eine Durchschlagsfeldstärke von 500 kV/cm, noch mehr. Also irre hoch. Vakuum ist ein ganz, ganz fantastisches Material. Hat einen Wellenwiderstand von 386 Ohm. Also ganz tolles Zeug, das Vakuum. Jedenfalls ist es mir aufgrund der Beschaffenheiten des Vakuums möglich, 30 kV anzulegen bei dem Ding, was ich da eben gezeigt habe. Und dann sagen Sie, okay, ich weiß aus der mechanischen Drehung auf dem Öl, das habe ich mit einer feinen Torsionswaage ausgemessen. Da waren gerade Semesterferien in Tilburg, da hatte ich den ganzen Monat Zeit, eine Torsionswaage zu bauen, alles schön zu kalibrieren und. War ein schöner Monat. Und dann hatte ich ausgemessen, dass die Drehung des Rotors auf dem Öl dieser roten Kurve folgt. Das Blaue sind Messpunkte, die Angaben sind 1 Sigma Intervalle nach Gaußscher Fehlerrechnung. Aufgetragen ist hier die Leistung in Watt gegenüber der Umlaufdauer des Rotors. Also wie schnell dreht er sich und wie viel Leistung braucht er dazu. Das ist das Entscheidende hier. Und wenn Sie hier die doppeltlogarithmische Skala beachten, dann sehen Sie, hier ist ein Nanowatt. Hier oben ist ein Mikrowatt und hier oben ganz am Ende der Skala ist ein Milliwatt. Und die Umdrehung heißt 100 Sekunden für einmal rum, 1000 Sekunden für einmal rum, hier ist eine Stunde für einmal rum, das ist in 3 Stunden für einmal rum am Ende der Skala. Und da sehen Sie die Drehleistung des Rotors auf dem Öl. Die kann man also so wunderbar messen und kalibrieren. Also weiß ich, wenn der Rotor sich so und so schnell dreht, wie viel mechanische Leistung benötigt wird, um die Reibung des Öls zu überwinden. Eindeutige Sache. Das war der eine Teil. Und der zweite Teil heißt, wie viel elektrische Leistung muss ich reinstecken, um das Ding am Laufen zu halten? Das ist das Grüne hier drunter. Und Sie sehen, dass die grüne Leistung weniger ist als die rote Leistung. Also das Kriterium ist die Frage, liegt der grüne Punkt oberhalb oder unterhalb dieser roten Linie? Wenn er oberhalb der roten Linie liegt, habe ich einen klassischen Antrieb, ist klar, dann stecke ich mehr Elektrik rein, als rauskommt. Wenn der grüne Punkt unterhalb liegt, das ist auch wieder ein 1-Sigma-Fehlerintervall nach Gauss. Wenn er unterhalb der roten Linie liegt, dann ist es eindeutig Overunity und damit ist die Raumenergiewandlung nachgewiesen. Und jetzt rufen wir uns die doppeltlogarithmische Skala in Erinnerung. Das hier ist ein Faktor 50. Das heißt, ich kriege tatsächlich um Faktor 50 mehr Leistung raus, als ich reinstecken muss. Nur mal die technischen Zahlen am Rande. Den Strom, den ich dann nachweisen muss, das sind 5 Picoampere als Grenze. Also bei 30 kV, bei 30.000 Volt, darf der Strom 5 Picoampere nicht übersteigen. Zum Glück hat Kollege Knapp aus Magdeburg ein Picoampermeter, Marke Kiefli, also vom Feinsten. Das kann Ihnen 100 Elektronen pro Sekunde als untere Nachweisgrenze noch gerade eben sehen. 100 Elektronen pro Sekunde, das ist fein genug, um so ein Ding zu messen, also kein Problem. Der Widerstand, der eingehalten werden müsste, liegt bei 6 mal 10 hoch 15 Ohm. Fangen Sie nicht an mit Megaohm und Gigaohm, das ist viel, viel mehr. Also 10 hoch 15 Ohm müssten Sie schaffen oder mehr. Und jetzt zeige ich Ihnen die tatsächlich erreichten Zahlen. Nicht 10 hoch 15, sondern deutlich mehr. 3 mal 10 hoch 17 Ohm. Nicht 5 Picoampere, sondern 0,1 Picoampere. Also der Strom ist auch schön klein. Und damit ist es klar, wenn Sie die Leistung ausrechnen, ich stecke 2,97 Watt, also 3 Watt elektrisch rein und kriege 150 Watt mechanisch raus. Die Overunity von 5000% spricht eigentlich sehr deutlich dafür, dass jetzt die Raumenergiewandlung wirklich nachgewiesen ist. Und das war der Moment, an dem ich dachte, jetzt hätte ich es geschafft. Meine Frau hat mir sogar eine Flasche Sekt auf. Wegschütten hätten sollen. Ich sehe immer, wie er in die umgegangen ist. Das ist noch nicht Teil 2, sondern das ist der Ausblick auf leistungsfähige Maschine. Die leistungsfähige Maschine kommt nachher, also da erzähle ich später drüber im zweiten Teil. Aber jetzt möchte ich mal Folgendes erzählen. Also, das war der Moment, an dem die Raumenergiegemeinde selbstständig auf mich zukam. Und dann wurde ich eingeladen, Vorträge zu halten über das Thema. Und dann haben die gesagt, ja, davon müsste man doch eine stärkere Quelle bauen. Kann man aus der Theorie berechnen, wie groß das werden müsste, um zum Beispiel 100 kW zu machen? Ja klar kann man, ich habe ja die Theorie im Griff, kein Ding. Was die Menschen brauchen, sind nicht 150 Nanowatt, sondern 1500 Exajoule pro Jahr. Also Jahresverbrauch der Menschen ist eine unabhängige Studie der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, da steht oben drüber, wo stand es hier, DPG. Die DPG ist die Deutsche Physikalische Gesellschaft, die Berufsvertretung der Physiker in Deutschland, und die hat im Jahre 2005 eine unabhängige Studie über den Energieverbrauch der Erde gemacht. Da rechts steht Shell 1999, da sehen Sie auch die Unabhängigkeit wunderbar bestätigt. Was die Menschheit braucht, ist so ein Energiemix aus Kohle und Erdöl und da ist noch so ein bisschen Kernenergie drin. Das habe ich mal frei nach Schnauze abgeändert, das hat sich ein bisschen lieber.
Wer hat das gesponsert?
Ich habe mich grundsätzlich immer geweigert, irgendwelches Geld anzunehmen, sonst würden wir am Ende noch Korruption. Warum bin ich gegen das elektrostatische System? Also warum sage ich, dass dieses elektrostatische System, was ich da gebaut habe und was ich Ihnen da angucken lasse, nicht das ist, was ich empfehle für die Raumenergiewandlung. Ich empfehle ein magnetisches System. Das hat einen ganz einfachen Grund. Sie können im Labor ganz gut eine elektrische Feldstärke von 30.000 Volt pro Zentimeter machen. Wenn Sie mehr Spannung anlegen als 30.000 Volt auf einen Zentimeter, dann spratzelt es. Das heißt dann die Durchschlagsfeldstärke. Und wenn Sie diese Spannung in die Formel für die Energiedichte einsetzen, das Ganze durchxen, dann kommen Sie auf eine Energiedichte auf einen Kubikmeter, können Sie sich so vorstellen, so ein Kubikmeter enthält 40 Joule. Mehr kriegen Sie da nicht rein an elektrischen Feld, sonst spratzelt es. Das wird zu wenig. Wenn Sie das nämlich mit Magneten machen, die können Sie übers Internet für ein paar Euro bestellen, Magneten, die 2 Tesla erzeugen. Und 2 Tesla setze ich mal in die Formel für eine Energiedichte des Magnetfeldes und dann kriegen Sie 1,6 Millionen Joule in einem Kubikmeter. Also auch so ein Kubikmeter ist ja immer noch in Ordnung. Aber eben nicht 40 Joule, sondern 1,6 Millionen Joule. Das wäre. Und
sprechen Sie nicht in kW?
Ne, ich spreche über die Energiedichte. Zu einer Leistung kommen wir später.
Joule ist eine Wattsekunde.
Ja, das stimmt. Ich spreche jetzt nur über Joule pro Kubikmeter, also Energie pro Volumen, über die Energiedichte. Die Energiedichte des Magnetfeldes ist, und das ist meine Aussage, ist wesentlich größer als die Energiedichte des elektrostatischen Feldes. Darum geht es. Und wenn ich die geringe Energiedichte des elektrostatischen Feldes nutze, dann kriege ich niemals so viel raus, dass es sich richtig lohnt. Natürlich, wenn das Feld mit Lichtgeschwindigkeit durchläuft, mal angenommen, Arbeitshypothese, dann laufen mir die 40 Watt pro Kubikmeter irre schnell durch. Das heißt, mir laufen 3 × 10⁸ Kubikmeter durch. Das ist immer noch irre viel Energie. Aber mein Raumenergiekonverter hat auch einen irre kleinen Wirkungsgrad. Also von der vielen Raumenergie, die kommt, zieht er nur einen ganz winzigen Anteil. Warum das so ist, erzähle ich gleich im zweiten Teil. Und wenn ich von dem magnetischen Feld so einen winzig kleinen Anteil ziehen kann, dann kriege ich halt mehr von der Raumenergie gewandelt. Und das heißt, das hat mich dazu geführt, Folgendes zu machen. Ich habe mal ausgerechnet aufgrund der Theorie, wie groß müsste denn mein elektrostatischer Konverter, wer das sein, um 100 kW, 100 oder 150 kW zu erzeugen, da kriegen Sie eine Turnhalle, 30 mal 30 mal 30 Meter. Das ist unhandlich. Ich brauche 100 kW für mein Auto und der Motorraum hat keinen Platz für 30 mal 30 mal 30 Meter. Wenn Sie aber sagen, die Energiedichte ist von 40 auf 1,6 Millionen und Faktor 4,5 Zehnerpotenzen. Dann können Sie in jeder Raumrichtung 1,5 Zehnerpotenzen kleiner und dann werden aus den 30 mal 30 mal 30 Meter können Sie 1 mal 1 Meter. Das heißt, ich kann dann aus einem Kubikmeter eine 100 kW Maschine bauen. Ja, der passt sogar in meinen Keller rein, um das Haus zu heizen und in mein Auto rein ans Schulfach. Das heißt, wenn ich mich von dem elektrostatischen System mit der bekannten Leistung, die ich ja hier habe, verabschiede und auf ein magnetisches System gehe, dann habe ich plötzlich die Energiedichte, die ich brauche. Und deswegen sage ich, dem elektrostatischen System gehört nicht die Zukunft. Das war ein feiner wissenschaftlicher Grundlagennachweis und dabei bleibt es. Die Zukunft gehört dem Magnetsystem und wie man dann einen leistungsstarken Konverter baut, also meinetwegen so eine Maschine so ein paar Liter groß und ein paar hundert Watt in der Leistung, das wird dann ja der zweite Teil. Das ist die Maschine, auf die wir alle warten, klar. Abschließend möchte ich den Vortragsteil fragen, also die sowieso in jeder Menge. Abschließend möchte ich Ihnen damit, dass ich Ihnen das elektrostatische System mal ein bisschen veranschauliche. Ich konnte natürlich hier keinen Vakuumrezipienten mitbringen. Ich weiß nicht, ob die im Flugzeug sowas erlauben würden. Mikroampermeter dazu noch, also ich habe auch keinen Zugang mehr zu solchen Sachen, ich habe auch kein Labor mehr. Der Kollege ist auch nicht mehr in seinem Labor in Magdeburg. Also Tatsache ist, ich kann Ihnen nur noch so eine einfache Veranschaulichung an Luft bringen, sozusagen die Reproduktion des Duschkabinenexperiments. Wie auch immer, ich habe es verkleinert, also kein Rotor von 46 cm, sondern so ein Rotor von 6-7 cm ungefähr im Durchmesser. Wir brauchen, und dann kann man das jetzt mal auf die Kamera stellen. Ich habe es mir so gedacht, ich starte Ihnen das, dass Sie es alle sehen können, aber einen Film kriegen Sie auch aus dem Internet, so ist es langweilig an der Leinwand, deswegen lassen wir das noch länger laufen und dann kann jeder mal gucken kommen und sich das Ding auch aus nächster Nähe nachher anschauen. Einfach, wenn man es selber sieht, wird es besser. Aber jetzt wollen Sie noch eine Frage stellen.
Wie sind Sie auf die Mittel von den Motoren gekommen?
Also durch eine Optimierung in dem FEM-Programm. Also ich habe ja mein FEM selber programmiert und habe ausgerechnet, wie muss ich es anstellen, damit die erzielte Kraft nach der Spiegelladung am größten ist. Der Router klebt jetzt ein bisschen am Rand. Den muss ich erst einmal mit dem Finger wegschieben, dass er nicht festpickt. So, und dann schalten wir mal die Spannungsquelle hier ein. Nur das ist jetzt die Spannungsquelle, hier müssen wir die Ladungsspannung. Oben ist die Spannung, unten ist der Strom, der zeigt immer nur 0, da kriegen Sie nichts auf der Anzeige. So, jetzt schalten wir das Ding mal an und ich gebe mal so 3-4 kV, das sind schon 5 kV haben Sie jetzt drauf, das sieht auf einem Meter schlecht. Aber jetzt hat die Feldquelle, also die Scheibe oben, wenn Sie jetzt da drüben mal drauf gucken, die Feldquelle, den Rotor direkt angezogen. Ist klar, so wie das Lineal die Papierschnipselchen anzieht, so zieht die Feldquelle den Rotor an. Der schwimmt dann möglichst nah ran an die Feldquelle und bleibt unter der Feldquelle stehen. Vielleicht machen wir das so, ich drehe die Spannung nochmal runter und Sie filmen jetzt nur die Feldquelle. Auf die Leinwand, dass das jeder mal sieht. Bevor ich es anfasse, schalte ich die Spannung mal runter. So. Jetzt schiebe ich den Rotor mal raus und jetzt schalte ich die Feldquelle an. Und dann sehen Sie, wie es die wieder reinzieht unter den Rotor. Und jetzt machen wir die Spannung höher, so ungefähr 15 kV müssen wir schon machen. Dann können Sie sehen, wie sich das Ding ganz prima anfängt zu drehen.
Ja!
Jetzt läuft das so muss es sein, jetzt läuft das. Die Kraft ist anziehend, also es muss so sein, dass die Rotorblätter so angezogen werden. Und das ist das, was ich Ihnen vorführen wollte, als Darstellung an Luft. Und da sind Sie natürlich herzlich eingeladen, das Ding aus nächster Nähe anzuschauen. Es ist kein Trick dabei, Sie können so ein Ding im Prinzip selber bauen. Ich hatte vor anderthalb Jahren mal in Bregenz so einen Workshop mit 160 Teilnehmern, wir basteln uns den Rotor selber. Da hatte ich diese Styroporteile verteilt und da haben sie auch wirklich mit eigenen Händen feststellen können. Das ist ein ganzer Bastelnachmittag, also da machen sie keine Tage, weil wir 160 Leute selber basteln, dann haben sie keine Tage und dann haben sie halt Nachmittag die Basteln bestellt. Hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Leute dann alle glauben, dass da kein Trick dabei ist. Aber wenn sie es anfassen wollen, sagen sie mir es vorher, dann bringt die Spannung runter, damit sie keine 15.000 Volt auf die Finger kriegen. Ja, damit für die Aufmerksamkeit jetzt immer frei zum Angucken und Fragen stellen. Für den Rest des ersten Teils.
So, Fragen.
Wann kommt der zweite Teil? Zuerst ist der Kollege Thun dran und dann gibt es keine Pause und dann kommt der zweite Teil.
Okay, also,
ja. Ich würde gerne eine Frage stellen, warum 45 Grad genau als Anstellwinkel?
Weil dann die Kräfte am größten sind. Wenn Sie es waagrecht haben, dann hebt es nur den Rotor hoch. Aber dann ist ja kein Ich zerlege Ihnen die Kräfte mal in drei Komponenten, wie üblich, aber nicht in kartesischen Koordinaten, sondern in Zylinderkoordinaten. Dann haben Sie eine vertikale Komponente, eine radiale Komponente, die den Rotor auf dem Wasser verschiebt, eine tangentiale, die ihn dreht. Und jetzt muss ich die tangentiale Komponente maximieren. Wenn ich die Rotorblätter waagrecht mache, habe ich nur die vertikale Komponente. Wenn ich sie senkrecht stelle, dann habe ich auch nur noch die radiale Komponente. Und wenn ich 45 Grad, das kann ich mit meinem finite Elemente-Algorithmus, den ich selber programmiert habe, genauso wie mit dem ENSYS, habe ich einfach mal verschiedene Winkel probiert und geschaut, wo wird das Drehmoment am größten.
Also da ist der Wirkungsgrad, 45 Grad für die Drehbewegung.
Ja, einfach, dass die Drehbewegung möglichst schnell geht.
Okay, danke. Super, danke. Nächste, und da war hinzulegen, bitte, laut sprechen.
Ja, ich hätte eine Frage, das ist 15 kV RF-Spannung.
Ja.
Das heißt, unten ist Masse am Kopf und oben ist Fluss.
Ja, der ist jetzt geerdet, Sie müssen den nicht ehren. Es geht auch mit Wechselspannung. Es kommt nur darauf an, dass zwischen oben und unten 15 kV sind, damit Sie ein Coulomb-Feld kriegen. Die Polarität ist auch völlig egal. Es ist nur entscheidend, dass eben da ein elektrisches Feld ist, auf die Feldlinien kommt es an. Wenn Sie von der Spannung sprechen, meinen Sie eine Potentialdifferenz. Und das ist im Prinzip das Integral über das Feld. Kein Strom. Also, wie viel waren es? Müssen wir nochmal zurückgehen? Wie viel Picoampere?
Fünf.
Ah, müssen wir da gucken? Wie viel Picoampere? 0,1 Picoampere. Nö, das müsste ich Ihnen mal hinmalen. Wenn Sie einen Luftballon unter die Decke halten, ist im Prinzip das gleiche Spiel. Also Sie haben hier die Decke und hier ist die Lade. Ah, der Stift ist ein bisschen schlapp. Wird schon gehen. Hier haben Sie die, vielleicht kann man die Kamera auf die Leinwand übertragen, dass Sie es alle gut sehen. Hier unten haben Sie die Ladung. So, die Ladung erzeugt Feldlinien, die alle senkrecht in die metallische Oberfläche. Ah, super, guter Stift, danke. Die alle senkrecht in die metallische Oberfläche hinein müssen. Wären sie nicht senkrecht, dann hätte ich das Problem, dass da eine In-Plane-Komponente der Feldstärke während Ladungen auf der Oberfläche verschieben würde. Und das passiert auch, und zwar so lange, bis eben die Feldlinien alle senkrecht reingehen und die Ladungen ihren Ruhepunkt gefunden haben. Das ist einfach aus der klassischen Elektrodynamik. So, das können Sie beim Jackson oder bei Becker Sauter bei so klassischen Büchern nachlesen. So, das Ganze können Sie jetzt spiegeln und sich im Prinzip so denken, als hätten Sie da oben eine entsprechende Spiegelladung mit umgekehrten Vorzeichen und die Feldlinien, die laufen dann so. Und jetzt berechnen Sie die Kraft zwischen Ladung und Spiegelladung und dann haben Sie auf die Weise genau so einen Kraftvektor, der auf die Oberfläche wirkt. Und auf die Weise sehen Sie, Sie haben gefragt, warum diese Kraft zustande kommt. Das ist im Prinzip diese Spiegelladung, die daher kommt, dass sich Ladungen auf der Oberfläche so einstellen, dass die Feldlinien genau senkrecht in die Oberfläche rein müssen. War vielleicht ein bisschen theoretisch, aber wenn Sie nach dem Urgrund der Kraft fragen, ist es eben der Punkt. In dem Bild habe ich Sie geerdet. Das ist aber eigentlich egal. Also ich muss nur eine Potentialdifferenz zwischen der Ladung und der Platte.
Das heißt, die Polarisation ist für die Drehrichtung egal.
Ist für die Drehrichtung egal, wenn Sie welches umpolen. Ich habe jetzt hier unten ein Minus hingemalt und oben ein Plus. Wenn Sie es jetzt umpolen, haben Sie unten Plus und oben Minus. Und dann zieht es sich genauso an. Dreht sich in die gleiche Richtung, muss immer anziehend sein.
Okay, nächste Frage.
Mit Magneten realisieren kann man so etwas, man muss nur Folgendes machen. Die Metallplatte ist ein elektrischer Leiter und lässt kein elektrisches Feld durch. Ein Magnet bräuchte auch etwas als Gegenüber, was kein magnetisches Feld durchlässt. Das wäre ein Supraleiter. Der Supraleiter ist ein ideales Diamagnetikum. Das habe ich nicht nur gerechnet, sondern auch mal probiert zu basteln. Und es fängt auch an, sich zu drehen, da habe ich nur ein Justage-Problem. Die elektrostatische Kraft ist eine anziehende Kraft, wohingegen der Superleiter vom Magnetfeld abgestoßen wird, weil die Susceptibilität des Dielektrikums minus 1 ist, nicht plus 1. Und die abstoßende Kraft führt eben dazu, dass sich das Ding ständig selber nicht justiert, sondern dejustiert. Und da ich mit meinen Händen keine unheimlich hohe Fertigungsgenauigkeit kriegen kann, schaffe ich mal eine halbe Umdrehung, mal eine Dreiviertelumdrehung, mal eine Umdrehung und dann flutscht mir immer der Magnet weg. Und es ist dann für den Dauerbetrieb ein bisschen doof. Aber man braucht natürlich für den Superleiter flüssigen Stickstoff und den hatte ich mir auch mal irgendwo erbettelt und habe es tatsächlich zustande bekommen, dass sich der Magnet wirklich dreht. Es geht.
Okay. Was ist Klima?
Aluminium geht nicht.
Aluminium ist ein Paramagnet. Das müsste man probieren. Also ich habe versucht, einen Rotor mit Aluminiumflügel zu bauen, aber der hat eine Susceptibilität so im Bereich 10 und minus 6, 10 und minus 7. Das heißt, es führt zu einer unheimlich kleinen Kraft. Ich habe mir dann zu diesem Zweck einen Supermagneten besorgt, so eine Scheibe mit 9 cm Durchmesser und einer Haftkraft von 120 Kilo. Und da hatte ich es geschafft, so eine halbe, dreiviertel Umdrehung immer mal hinzukriegen. Und dann blieb er dauernd stehen und hat sich bloß nach dem Magneten ausgerichtet. Und dann hatte ich den Sponsor, der mir den Supermagneten geschenkt hat, angefragt, warum dreht sich das nicht weiter? Und dann hat er mir gesagt, ja, wir haben in den Dauermagneten eine Feldinhomogenität von 20-30% drin. Und so eine Feldinhomogenität ist eine Senke, wo einfach das Ding stehen bleibt. Das heißt, der Rotor zeigt mit seinem Rotorblatt dann irgendwann zum Potentialminimum und dann bleibt er da stehen. Und darum kriegen Sie es mit Aluminium nicht weiter. Man müsste das Feld sehr homogen hinkriegen, um das zu machen. Und dazu müsste man einen Elektromagneten bauen. Das habe ich dann mal durchgerechnet und habe festgestellt, da bräuchte ich einen Joch um etwa 3000 Euro. Das ging damals nicht.
Ja, wenn ich schon sage, die Coulombkraft ist zeitunabhängig. Da kommt die Zeit nicht vor.
Jein.
Da kommt sie nicht vor.
Im Coulomb-Gesetz kommt sie nicht vor. Aber wir müssen dann
wieder mal gucken. Und Energie ist im Wesentlichen Kraft mal Weg.
Ja.
Im Weg kommt die Zeit auch nicht vor. Das heißt, wir haben Energie, die im Wesentlichen also nicht zeitabhängig ist. Jetzt haben wir aber zwei verschiedene Entfernungen von der Ladung. Etwas weiter und etwas näher zur Ladung. Das ist eine Energiedifferenz. Ne?
Räumlich.
Räumlich Energiedifferenz. Ist es so, weil sich dieses Ding da dreht, ne? Und damit ein dynamischer Prozess entsteht, ne? Ist er dynamisch. Die Zeit kommt jetzt in den Prozess hinein. Dass das über die sogenannte Raumenergie nachgeliefert wird.
Ja,
ist das so?
Ich bringe Ihnen das dynamische Coulomb-Gesetze, also die Zeitabhängigkeit im Coulomb-Gesetz, die bringe ich in den zweiten Teil rein. Also die muss rein.
Gut, das wollte ich nur, nämlich sehr wichtig, weil wir sprechen von Elektrostatik, Coulomb und so weiter, da gibt es keine Zeit.
Ja, aber in dem Moment, wo ich anfange zu sagen, das Feld breitet sich in der endlichen Zeit aus, habe ich die Zeit.
Ja, ja.
Und dadurch wird das Coulomb-Gesetz zeitabhängig.
Ja, aber es ist elektrostatisch. Und ich meine,
ja,
es
kommt,
es kommt über den Gradientenergie, kommt das hinein, die über die Dynamik, die dann ausgedrückt wird und nachgeliefert wird.
Richtig, da haben Sie völlig recht. Und das steht auch im Zusammenhang mit dem Begriff der retardierten Potenziale nach Lienard und Wichert. Und genau das bringe ich in den zweiten Teil ausführlich.
Danke.
Sehr schön, bitte. So, eine Frage noch. Eine Frage noch. Alles schweigt. Hört sich gut an. Dann würde ich vorschlagen, dann geben wir doch noch eine Frage.
Sie haben gesagt, Coulomb-Feld braucht eine Zeit, bis es ausbreitet. Aber das Coulomb'sche Gesetz sagt doch, wenn die Ladung da ist, ist es ins Unendliche instantan das Feld.
Ja, das ist das typische Paradigma der Gehirne, die noch in der alten Sichtweise festhält. Entscheidend ist nicht, was Coulomb vor 1, 2, 300 Jahren formuliert hat, sondern entscheidend ist, was die Natur wirklich macht. Und Coulomb ist eine Näherung. Und zwar eine Näherung für eine Vernachlässigung der Ausbreitungsdauer. Das sagt einfach, wir tun mal so, als breite sich das Feld unendlich schnell aus.
Und wenn
Sie zum Beispiel sagen, das ist eigentlich relativ egal, aber endlich schnell. Wenn Sie zum Beispiel sagen, angenommen, die Relativitätstheorie würde stimmen, ich weiß, da mögen Sie jetzt Nein sagen, machen Sie nichts draus. Dann würde das Coulomb-Feld eine Sekunde benötigen, um sich 300.000 Kilometer weit auszubreiten. Wenn Sie eine andere Geschwindigkeit haben, wenn Sie sagen, Relativitätstheorie ist falsch, können Sie eine andere Strecke einsetzen. Aber es ist nicht instantan. Diese Aussage instantan, die funktioniert nicht nach Lienard-Wichert, die funktioniert nicht nach der Fertigungstechnologie der Mikrochips. Also da müssen Sie auch die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit berücksichtigen. Die funktioniert nicht nach der Leitungstheorie der Elektroingenieurwissenschaften. Also die unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Coulomb-Gesetzes ist und bleibt eine Näherung. Und diese Näherung ist es genau, die uns den Blick auf den Raumenergiekonverter verstellt. Diese Näherung müssen wir einfach wegtun und dann wird die Sicht frei für den Raumenergiekonverter. Deswegen sage ich, wenn Sie sagen, unendliche Ausbreitungsgeschwindigkeit, das ist ein altes Paradigma, das muss raus aus dem Körper. Also deswegen in dem Sinn, alte Physik, altes Paradigma.
Das gab es genau wie das Coulomb'sche Gesetz.
Ja, natürlich. Instantan, nicht instantan.
Wie schnell?
Wie schnell? Keine Ahnung. Man versucht ja zurzeit da bei Hannover mit dem Experiment GEO 600, was auch als Gravitationswellenexperiment bekannt geworden ist, anhand von rotierenden Doppelsternen, die ja Gravitationswellen aussenden, die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitationswellen zu messen. Aber die haben noch kein Ergebnis, die sind noch am Basteln. Also es geht so, die haben ein großes Interferometer, Spiegel 600 Meter auseinander und durch die Gravitationsfeldstärke aus dem Universum, von den Sternen, bewegen sich die Spiegel ein bisschen. Und wenn Sie jetzt anfangen, im Bruchteil einer Lichtwellenlänge natürlich nur, aber wenn Sie jetzt anfangen, von Doppelstern her, haben Sie ja, wenn die beiden hintereinander sitzen, eine andere Gravitationsfeldstärke, als wenn die beiden nebeneinander sitzen. Und dadurch ändert sich die Gravitationsfeldstärke. Und jetzt müssen Sie das rhythmische Vibrieren der Spiegel mit berücksichtigen. Und dann können Sie aus der Bewegung der Spiegel zurückrechnen, wie weit ist der Stern von uns weg, und dann haben Sie die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Gravitationswellen. Aber das Experiment ist gerade so weit im Status Nascendi, dass die mit den Gezeiten aus der Nordsee kämpfen, weil das Meerwasser die Spiegel auch stört. Also in ein paar Jahren haben Sie hoffentlich die Messung der Gravitationswellengeschwindigkeit, aber noch ist das Experiment nicht beim Ergebnis.
Ein gewissen Pfand vorhanden, der ist von der Grundverstand, Thomas von
Sachsen,
der ausgerechnet hat, dass die Gravitationsgeschwindigkeit, die Ausbreitung der Gravitationsänderung mindestens 10 hoch 10 mal 10 sein muss. Denn sonst würde die Erde von, wenn es nur so langsam geht wie 10, dann würde die Erde schon von der Sonne davon geflogen sein.
klingt sehr mutig, aber dazu mag ich keine Stellung nehmen, ohne das gesehen zu haben. Der Newton hat auch wieder die Näherung der unendlichen Geschwindigkeit erlebt. So wie das Coulomb-Gesetz damals in der frühen Zeit einfach ohne Berücksichtigung der Ausbreitungsgeschwindigkeit gemacht wurde, so hat auch Newton die Ausbreitungsgeschwindigkeit nicht drin. Und erst mit Leonhard Wichert kriegen Sie dann die Ausbreitung. Also wenn Sie sagen, der Gradient, der drückt ja genau diese endliche Ausbreitung aus, erst dann kommt es rein, und das ist natürlich bei Newton und Coulomb damals.
Den Kollegen noch etwas. Wir unterscheiden in der Physik zwischen Gruppengeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit. Die Phasengeschwindigkeit ist immer größer als die Lichtgeschwindigkeit und ist dann, wenn sich das Objekt in Ruhe befindet, unendlich groß. Und damit ist die Frage, worüber sprechen wir? Sprechen wir von Gruppengeschwindigkeit, Phasengeschwindigkeit oder Lichtgeschwindigkeit? Und das muss man, glaube ich, sehr differenzieren, wenn man also solche Aussagen macht, wie also das 10 auf 10-fache der Lichtgeschwindigkeit und so weiter, müsste das sein.
Dann
müssen wir über Phasengeschwindigkeit sprechen, weil die kann es.
Ja, die Phasengeschwindigkeit kann es. Das ist klar. In dem Moment, da müssen wir aber auch über Vakuum, Dispersion und über solche Sachen sprechen. Das wird mir arg unanständig.
Man wollte etwas sehen, die Phase ist die Gruppengeschwindigkeit immer schneller als C und die Phasengeschwindigkeit immer größer als C.
Richtig.
Und die Gruppengeschwindigkeit immer langsam.
Richtig.
Ja, so ist es.
Und den Fehler hat auch der Marcus Murley gemacht, der hat die Gruppengeschwindigkeit verwendet und hätte die Phasengeschwindigkeit.
Okay, also ich denke, das war jetzt eine ganz tolle Diskussion zwischendurch. Da machen wir jetzt ungefähr 15, aber Moment, wir haben ungefähr 3, 10 vorher. Moment, schauen wir mal kurz, was da vorgesehen ist. Jetzt kommt die kleine Pause. Bis ja, 10 Minuten ungefähr. 10, 15 Minuten.
Also die kleine Pause, die nehme ich mal, um jetzt hier auch bei der Spannung zu bleiben, dass jeder kommen kann. Und wenn die rum ist, dann schalte ich aus.
Genau. Und dann beginnen wir wieder.